Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Berlin verliert das Herzstück der Fashion Week. Deutschlands wichtigste Modemesse zieht nach Frankfurt am Main. Was bedeutet das für die Berliner Modeszene und das Image der kreativen Metropole? Das frage ich gleich die Designerin Leyla Pedayesh, Gründerin des Labels Lala Berlin. In Bristol wurde im Rahmen von Antirassismusprotesten das Denkmal eines ehemaligen Sklavenhändlers vom Sockel gestürzt. Die Black Lives Matter-Bewegung schafft Tatsachen. Wir fragen, wer war Edward Colston? Und Überleben im Müll. Der Fotograf Hartmut Schwarzbach zeigt, wie Kinder in philippinischen Slums Plastikmüll aus dem verdreckten Meer fischen. Musikalisch feiern wir mit Nancy Sinatra ihren heutigen 80. Geburtstag. Während des Vietnamkriegs hat die Lady mit den Boots im Krisengebiet vor amerikanischen Soldaten gesungen und sich anschließend um Kriegsveteranen gekümmert. Dieser Tage ist Nancy Sinatra bei Twitter unterwegs.
Genug ist genug, empört sich die stolze Amerikanerin über Polizeibrutalität nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd. Und Nancy Sinatra erklärt, wäre sie körperlich in der Lage, dann wäre sie auch in Minneapolis, um zu protestieren.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Berlin ist arm, aber sexy. Die Worte des früheren Bürgermeisters Klaus Wowereit scheinen mehr und mehr Geschichte zu werden. Auf die Meldungen, dass gleich mehrere bedeutende Kunstsammler die Stadt verlassen werden, folgt jetzt auch der Abzug des zentralen Teils der Berlin Fashion Week. Die größte Modewoche in Deutschland zieht im nächsten Jahr nach Frankfurt am Main.
Wow, 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 that is some news. Now we finally have heard about it. The Fashion Week will come to Frankfurt from the summer of 2021. That's crazy news.
Die Moderatorin der Pressekonferenz überschlägt sich fast. Wow, wow, wow. Frankfurt hat Berlin die Fashion Week weggeschnappt. Es sind mehrere Messen, die bislang zeitgleich zweimal im Jahr in der Hauptstadt stattfanden. Dazu zwei internationale Konferenzen, eine zum Thema Nachhaltigkeit, die andere beschäftigte sich mit Technologie und Mode. All das wandert jetzt nach Frankfurt und das ist ein herber Schlag für Berlin, für das Image der Hauptstadt, aber auch wirtschaftlich gesehen. Denn Messebesucherinnen und Besucher bringen mehr Geld ein als ein Bustourist oder ein Easyjetter. Sie bleiben länger, sie kaufen ein bei kleinen Designern und geben so der lokalen Kreativszene einen Schub. Sie besuchen die Mode-Events, die Designhochschulen parallel zu den offiziellen Messen veranstalten, beleben Bars, Hotels, nicht zuletzt Clubs. Über all das kann sich jetzt Frankfurt freuen. Was hat die Hauptstadt getan, um den Weggang der Modemessen zu verhindern? Diese Frage hätte man heute gerne der grünen Wirtschaftssenatorin Ramona Popp gestellt, doch sie wollte sie nicht beantworten. Stattdessen nutzte die Opposition ihre Chance. Die CDU nennt die Entscheidung eine Ohrfeige für die grüne Wirtschaftssenatorin. Die FDP spricht von einem fatalen Verlust für die Kreativszene. In der Wirtschaftsverwaltung zeigt man sich dagegen schmallippig und behauptet allen Ernstes, die Fashion Week ziehe gar nicht nach Frankfurt. Es sei lediglich die Messe Premium, die Berlin verlasse. Die Berlin Fashion Week findet weiter statt, heißt es in einer offiziellen Mitteilung von Wirtschaftssenatorin Popp. Mag sein, dass Mercedes-Benz der Hauptstadt als Sponsor einer Modenschau erhalten bleibt. Das ist dann aber nicht das Event, zu dem tausende Designer, Modeunternehmer und Besucher jahrelang in die Hauptstadt kamen. Der Wegzug der Fashion Week zeigt, Berlin hat sich zu lange auf seinem Image der hippen Weltmetropole ausgeruht. Die Fashion Week zieht jetzt dem Geld hinterher. Frankfurt und das Land Hessen wollen in den nächsten Jahren 10 Millionen Euro in die Modemesse investieren.
Claudia von Laak über das Ende der Berliner Fashion Week ab Sommer 2021 wird ihre wichtigste Säule also nach Frankfurt am Main ziehen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Reden wir mit einer Insiderin. Vor 15 Jahren hat die Designerin Leyla Pedayesh das Berliner Modelabel Lala Berlin gegründet. Sie ist damit schnell auch international erfolgreich geworden, besonders in Skandinavien. Schönen guten Abend, Frau Pedayesh.
Hallo, guten Abend.
Welche Bedeutung hat die Berlin Fashion Week für die Stadt, aber auch für Sie und den Erfolg Ihres Unternehmens?
Ich habe im Grunde genommen meine Geburtsstunde more or less mit der Fashion Week auch gefeiert. Das heißt, als ich anfing damals, gab es das erste Mal die Messe. Und die Fashion Week kam ja als solches hinterher. Und als es dann die ersten Schauen gab, habe ich mich gezwungen gefühlt, in Anführungsstrichen, irgendwie mitzumachen. Und insofern war ich von der ersten Geburtsstunde dabei. Und das ist auch ein Meilenstein in dem Werdegang von Lala Berlin. Auf jeden Fall ein wichtiger Anfang mit der Berlin Fashion Week.
2007 ging das los in Berlin. Da war die Hoffnung groß, dass die Stadt den Anschluss finden könnte an die Modemessen in Paris, Mailand, London. Warum hat das nicht so richtig geklappt?
Ich glaube, was ein großes Problem immer wieder darstellte, war dieser Zeitfaktor bzw. der Terminfaktor. Wann wird die Fashion Week sein, um nicht zu konkurrieren mit allen anderen Plattformen wie Mailand, Paris oder auch New York und London, die natürlich weitaus etablierter waren? Insofern gab es immer einen gewissen Wettbewerb bzw. auch halt einen Mangel an internationaler Presse oder auch Einkäufern international. Und ich glaube auch, dass das ein Faktor war, dass wir in Berlin versucht haben, immer genau auf diesen internationalen Markt abzuzielen, statt irgendwie zu versuchen, für Deutschland lokal vielleicht in weitergehenden Nachbarländern eine Plattform zu schaffen, die eine Wichtigkeit gewinnt. Und nicht im Wettbewerb zu stehen mit allen anderen restlichen internationalen Plattformen.
Sie kennen Anita Tillmann ja persönlich, die Chefin der Premium-Messe mit den großen Namen, also das Zugpferd der Berlin Fashion Week. Was meinen Sie denn, lockt die Modemesse jetzt nach Frankfurt am Main?
Ich würde davon ausgehen, dass sie einfach eine Partnerschaft mit der Messe Frankfurt gefunden hat, die ihr Möglichkeiten und Türen eröffnet, die sie dann hier in Berlin nicht mehr gefunden hat. Auch wenn man das liest, ist die Nachhaltigkeit, die ja auch bei der Messe Frankfurt ziemlich groß geschrieben ist seit mehreren Jahren, ein großes Thema. Und auch den internationalen Zug, den natürlich Frankfurt auch durch die jahrelange Bankentätigkeit als auch durch die Flugtätigkeit hat, ist sicherlich etwas, was reizt.
Was hätte denn die Berliner Politik noch tun können, um die Fashion Week zu halten?
Ich glaube, vieles hätte die Politik anders machen können im Sinne von, dass man so Enklaven für Kreative schafft. Orte, wo sich Kreative tatsächlich frei entfalten können, wie es am Anfang vor 15, 20 Jahren, gerade kurz nach der Wende gewesen ist, warum überhaupt Kreative nach Berlin gezogen sind. Dass die sich hier im Grunde genommen mit niedrigen Mieten entfalten konnten, Künstlerresidenzen herstellen. Also wenn wir jetzt nur von Kreativen und nicht nur Modeschaffenden sprechen, dass man das, glaube ich, vielleicht versäumt hat, weil natürlich vieles anderes im Fokus stand, als jetzt irgendwie nur an den kreativen Pool zu denken. Und jetzt merkt man, glaube ich, dass dieses Kreative, wovon viele in den letzten Jahren gesprochen haben, eine große Wichtigkeit für die Stadt hat und vieles jetzt verloren geht und abhanden kommt.
Ja, erst die Kunstsammler auch, ne? Jetzt die Fashion Week. Berlin verliert all das, wofür es auch noch in den Nullerjahren ja wirklich gestanden hat. Die Berlin Fashion Week war dafür bekannt, dass gerade kleine und junge Labels hier zweimal im Jahr international Aufmerksamkeit bekommen haben. Sie selbst, sie zeigen ihre Kollektion ja seit 3 Jahren auch bei der Kopenhagen Fashion Week. Welche Unterschiede nehmen Sie da wahr?
Die Kopenhagen Fashion Week hat sich tatsächlich von Anfang an sehr auf ihren eigenen Markt fokussiert, indem sie eigentlich auch nur ihre eigenen Talente gezeigt haben. Und die haben 10 Jahre gebraucht, bis sie überhaupt nach außen wahrgenommen worden sind. Und in diesen 10 Jahren konnten die Schritt für Schritt lernen, wie man das sozusagen so veranstaltet. Plus, dass die sehr viele großartige Talente in den letzten Jahren herausgebracht haben. Gerade darüber, dass sie sich mit der Messe und mit der Fashion so extrem beschäftigt haben. Unabhängig davon, dass natürlich Dänemark ein sehr, sehr kleines Land ist und die Kommunikation sicherlich auch eine ganz andere ist intern, das heißt zwischen Politik und Wirtschaft oder wie auch immer, die Wege sind kürzer und kleiner. Und ich fand es von Anfang an, seit dem ersten Mal, wo ich da war, fand ich, dass die sehr professionell aufgetreten sind. Das erste Mal, als ich da war, bin ich am Flughafen angekommen und da waren Riesenscreens, die die Modenschauen direkt am Flughafen sozusagen verbreitet haben. Also man war mittendrin. Also man hat es so mitbekommen, dass diese Stadt dafür lebt. Aber wie gesagt, ich will Berlin auch nicht Unrecht tun. Wir reden hier von einer Stadt von 4 Millionen im Gegenzug zu Dänemark, das einen Bruchteil dessen darstellt. Ich glaube, das Lokale und das Kleine und das Intime hat die natürlich schneller nach vorne gebracht als das, was wir vielleicht versucht haben, teilweise zu erzeugen.
Naja, und was man in Frankfurt ja wohl dann noch stärker versuchen wird.
Das kann ich nicht so beurteilen, aber ich denke wahrscheinlich, dass in Frankfurt nochmal eine andere Ausrichtung ansteht. Da geht es ja auch um Technik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Da gibt es ja auch sehr viele Messen in Nachhaltigkeit als auch Stoffmessen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Also das wäre meine Vermutung, dass dort die Kreativität wahrscheinlich weniger in Vordergrund tritt als die Wirtschaft und das, was ich gerade beschrieben habe. Da geht es mehr um Technik, um Technologie, um die Zukunft, um etwas, was ja vielleicht ein bisschen weniger Seele hat.
Was bedeutet es für Sie als Berlinerin?
Also als Berlinerin ist es eine gewisse Melancholie. Es ist eine gewisse Traurigkeit und Nostalgie. Also etwas Gewöhntes fallen zu lassen und abzugeben an jemand anderem ist wie eine Trennung. Es hat doch auch so viel Schönes mit sich gebracht, dieser kreative Impuls, die Menschen zu sehen und nicht nur die Partys zu feiern, sondern auch den kreativen Input und was es sozusagen uns allen gegeben hat, eine gewisse Form der Gemeinschaft. Und die geht verloren und das finde ich sehr traurig.
Die Designerin Leila Pidayesh, Chefin des Labels Lala Berlin, zum Umzug der Fashion Week von Berlin nach Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Welche Geschichte hat Frankfurt am Main eigentlich in Bezug auf die Mode? Das haben wir heute Jan Gerchow gefragt, den Direktor des Historischen Museums Frankfurt.
Historisch ist Frankfurt tatsächlich einer der Mode-Hotspots in Deutschland gewesen. Zum Beispiel die Bekleidungsindustrie, die Textilindustrie, ist Ende des 19. und vor allem im frühen 20. Jahrhundert zu über 60%, vom Deutschen Reich her gesehen, zu über 60% in Frankfurt beheimatet gewesen. Es sind vor allen Dingen große jüdische Unternehmungen gewesen. Textilhandel hat ja durch die Messe eine ganz alte Tradition, die sich dort angesiedelt hatten. Und es gibt eine ganz verrückte Geschichte auch während der NS-Zeit. Die Stadt hat ein Modeamt eingerichtet. Ein Modeamt, was den neuen Stil der NS-Frauen, vor allen Dingen der Frauen in der NS-Gesellschaft, prägen wollte. 1933 schon. Und das ging bis 1944. Und die haben zwar Konkurrenz gehabt, auch von Berlin, da gab es auch ein Modeamt. Auch in Wien gab es später so ein NS-geprägtes Modeamt, aber die Frankfurter waren da eigentlich am schnellsten und haben übrigens auch, was die Vermarktung, also die Fotografie, die Modefotografie, da ist auch Frankfurt ein ganz wichtiger Ort, die ganze illustrierten Welt bedient haben mit Modefotografien. Um nochmal diese historische Kurve zu kriegen, das Frankfurter Modeamt geht zurück letztlich auf die Städelschule. Die Städelschule hat in den 20er Jahren einen bauhausorientierten Studiengang Mode und Bekleidung eingerichtet, 1927. Und wenn man so will, die heutige Bedeutung der Städelschule für Frankfurt als Design, als Kunststadt, hat da eine Wurzel, wenn auch natürlich mit problematischen Vorzeichen durch die NS-Geschichte.
Die Geschichte der Modestadt Frankfurt am Main. Jetzt wird sie mit dem Umzug der Fashion Week weitergeschrieben.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Schon seit Jahren gab es im englischen Bristol Streit um eine Statue des ehemaligen Sklavenhändlers Edward Colston. Jetzt wurde das Denkmal bei Antirassismusprotesten vom Sockel gestürzt. Die Bilder auf Twitter, die haben eine enorme Wucht. Die Demonstrierenden hatten der Statue Schlingen um Hals und Füße gezogen, sie damit zu Fall gebracht und anschließend zum Hafenbecken gerollt und versenkt. Auch das ist eine Folge des Todes von George Floyd und der weltweit wachsenden Black Lives Matter-Bewegung. Ich bin jetzt verbunden mit dem Historiker und Afrika-Forscher Andreas Eckert, Professor an der Berliner Humboldt-Universität. Guten Abend, Herr Eckert.
Guten Abend.
Wer genau war dieser Edward Colston? Welche Rolle hat er gespielt in der Kolonialgeschichte?
Edward Colston war, wie viele andere in dieser Zeit, Händler, Kaufmann. Und er hat eben mit einer Ware gehandelt, die damals leider gang und gäbe war, nämlich mit Sklaven. Er war zeitweise sogar Mitglied und dann sogar stellvertretender Leiter der Royal African Company, einer großen Gesellschaft, die mit allerlei Waren gehandelt hat, aber eben auch verstärkt im 17. und 18. Jahrhundert mit Sklaven. Und wie viele andere Sklavenhändler oder Menschen, die mit der Sklaverei und dem Handel mit Menschen ein großes Vermögen gemacht haben, hat er viel Geld in seine Heimatstadt investiert, in diesem Fall in Bristol, und hat eine ganze Reihe von philanthropischen Tätigkeiten unternommen hat, Schulen, Kirchen, Kranken- und Armenhäuser errichtet. Und deshalb gilt er natürlich immer noch als ein berühmter Sohn der Stadt, der ihr viel Gutes getan hat.
Aber eben eine sehr ambivalente Person. Die Familien der Sklavenhändler, habe ich jetzt gelesen, wurden nach der Abschaffung der Sklaverei wohl auch noch sogar vom Staat entschädigt. Das ist eine doppelte Ungerechtigkeit.
Oh ja, das ist eine Geschichte, die noch relativ unbekannt ist, aber jetzt Stück für Stück aufgearbeitet wird. 1833 wurde offiziell die Sklaverei in großen Teilen des britischen Weltreiches abgeschafft. Und dann gab es Entschädigungen, aber eben ironischerweise nicht, wie man erwarten würde, für die Versklavten, sondern für die Sklavenbesitzer. Es war so eine Art Konjunkturprogramm für jene, die nun ihren Besitz an Menschen verloren hatten. Es handelte sich um relativ üppige Summen. Das war ungefähr 40% des damaligen jährlichen Staatshaushaltes. Und das Geld, was dafür aufgenommen wurde, oder die Kredite wurden erst Stück für Stück sozusagen abbezahlt. Das heißt, die britischen Steuerzahler haben bis, glaube ich, vor 5 Jahren immer noch an die Familien der Sklavenbesitzer und an deren Nachkommen dann sozusagen Geld gezahlt. Und
so lange? Bis vor?
Ja, genau, bis vor wenigen Jahren. Ja. Das ist im Grunde rausgekommen, weil es eben ein Statement der zuständigen Behörde gab. Und da haben sich dann viele doch verwundert die Augen gerieben, dass quasi sie bis heute noch die Sklavenhändler und ihre Nachkommen in irgendeiner Form unterstützt haben. Und ironischerweise haben viele dieser ehemaligen Sklavenbesitzer dann in koloniale Unternehmen investiert. Das heißt, den Kolonialismus auch erst nochmal so richtig in Schwung gebracht mit dem Geld.
Es gab in Bristol, wie gesagt, schon lange die Forderung, diese Statue zu entfernen. 11.000 BürgerInnen hatten eine entsprechende Petition unterschrieben. Halten Sie das für richtig, solche Denkmäler zu entfernen, oder liegt darin auch ein Problem?
Also grundsätzlich in diesem Fall ist es ja so gewesen, dass eben sehr lange die Forderung war, zumindest auch eine Plakette anzubringen, die auf die Rolle von Colson als Sklavenbesitzer und Sklavenhändler hinweist. Das ist die ganze Zeit immer so ein wenig verschoben worden, nicht richtig behandelt worden. Ich denke, es ist sinnlos, jetzt nun alle diese Statuen einfach ins Wasser zu werfen. Aber ich glaube, dieser symbolische Akt war sehr machtvoll und hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass in Großbritannien die lange Geschichte von Sklaverei eben weiterhin nicht besonders stark im Bewusstsein der Öffentlichkeit und auch der Politik vorhanden ist. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, auch einmal solche Zeichen zu setzen. Dieses Zeichen jetzt steht, das haben Sie gesagt, natürlich auch sehr eng im Zusammenhang mit den Ereignissen in den USA. Aber nichtsdestotrotz kann dadurch vielleicht auch eine Debatte losgehen, die dann überfällig ist.
Clive Lewis von der Labour-Partei schreibt auf Twitter, man werde den strukturellen Rassismus nie lösen, solange Großbritannien seine Geschichte in ihrer ganzen Komplexität nicht in den Griff bekäme. Ja, warum, Herr Eckert, ist die Kolonialgeschichte, Rassismus, Sklavereigeschichte Großbritanniens so schlecht aufgearbeitet, etwa im Vergleich zu den USA?
Das hängt sicherlich damit zusammen, dass Großbritannien lange Zeit sich vor allem dann als Nation der Abolitionisten, also derer gesehen hat, die die Sklaverei und den Sklavenhandel abgeschafft haben. Und das wurde dann groß gefeiert. Und ohne diese Leistung irgendwie zu schmälern, ist es natürlich absurd, dass am Ende vor allem die Briten als gute Menschen dastanden und das Leid der Versklavten und Unterdrückten ist dabei so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Sie wurden dann quasi Empfänger britischer Wohltaten und Menschlichkeit und Aufrichtigkeit. Und dann hängt es sicherlich auch damit zusammen, dass die Frage von Einwanderung von Briten, die anders sind als weiße Briten, lange Zeit von der Politik, auch von der Öffentlichkeit ignoriert worden ist. Das Ende des britischen Kolonialreiches hat nun für viel Frustration und Nostalgie gesorgt. Und da passten nun die ganzen Kinder des Empire aus den ehemaligen Kolonien, die dann verstärkt seit den 50er Jahren sich auch in Großbritannien angesiedelt haben, nicht so richtig hinein. Das heißt, man hat sie im Grunde aus einer Definition von britisch sein immer ausgeschlossen und zugleich litten diese Einwanderer besonders unter schlechten Arbeitsbedingungen, unter Armut und natürlich auch unter einem doch teilweise sehr markanten Rassismus.
Das Beispiel Bristol zeigt jetzt, da werden Tatsachen geschaffen, Sie haben es selbst gesagt, von großer Symbolkraft. Hat die aktuelle Black Lives Matter-Protestwelle für Sie jetzt eine neue Qualität?
Ja, ich glaube schon, dass es zumindest die Gelegenheit geben könnte, jetzt noch einmal lange überfällige Fragen anzupacken. Es ist immer schwer zu prophezeien, ob das irgendwie verläuft, gegen die Wand rennt. Aber ich glaube schon, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, wo eben auch viele Länder diese Debatte verstärkt beginnen müssen. Es geht ja nicht nur um Großbritannien, auch in Frankreich oder auch in Deutschland wird nun verstärkt und endlich nachgefragt, was es eigentlich mit dem Rassismus bei uns auf sich hat, wie tief diese Strukturen doch in der Gesellschaft eingebaut sind und dass hier eben auch eine ganze Reihe von Menschen leben, die darunter massiv leiden, aber immer noch kaum oder wenig hörbare Stimmen haben. Und das könnte sich jetzt ändern und es könnte sozusagen eine Welle beginnen, die diese Fragen endlich, ich will nicht sagen aufarbeitet, aber doch den Platz einräumt, den sie verdienen.
Bei Antirassismusprotesten in Bristol wurde die Statue des ehemaligen Sklavenhändlers Edward Colston gestürzt. Der Historiker Andreas Eckert hat das für uns eingeordnet und bewertet. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Eckert.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der in Berlin lebende dänisch-isländische Künstler Olafur Eliasson soll den künstlerischen Höhepunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gestalten. Mit dem Projekt Earth Speaker will Eliasson vor allem Kinder und Jugendliche in Europa ansprechen und Kunst in einem Raum schaffen, in dem jede Stimme gehört wird. Auf der digitalen Plattform können junge Menschen Sprachbotschaften hinterlassen. Darin sollen sie etwa von ihren Hoffnungen und Ideen für die Zukunft Europas und für die Erde erzählen. Im Streit um die mögliche Fälschung eines seiner Werke ist der Künstler Günter Uecker heute nicht vor dem Düsseldorfer Landgericht erschienen. Es werde nun geprüft, ob ein Ordnungsgeld gegen den 90-Jährigen verhängt werden soll, sagte eine Sprecherin. Uecker war als Zeuge geladen und sollte sagen, ob es sich bei dem Werk Sandbild auf Büttenpapier von 1986 um eine Fälschung oder um ein Original handelt. Angeklagt ist ein Kunsthändler. Die Käuferin hält das Bild inzwischen für eine Fälschung und fordert 7.500 Euro Anzahlung zurück. Angesichts des umfangreichen Werkes von Günter Uecker dürfte es schwierig sein, die Echtheit zweifelsfrei festzustellen, sagte unser Kollege Stefan Koldehoff.
Die berühmten Bilder von ihm sind ja die Nagelbilder, zum Teil auch benagelte Klaviere oder Bilderrahmen oder Baumstümpfe oder sowas. Da ist es zum Teil schwer, eine Signatur anzugeben, aber da gibt es dann natürlich die Möglichkeit zu fotografieren, ein Zertifikat mit Foto dazu zu geben. Also es ist nicht immer ganz einfach, echt und falsch zu scheiden. Und wenn wir nochmal auf die 90 Jahre zurückkommen, dann ist das natürlich ein verflixt großes Oeuvre auch, das da inzwischen entstanden ist. Und ob man sich da an alles noch erinnert und ob man tatsächlich von Anfang an auch dokumentiert hat, das sei auch mal dahingestellt. Letztlich, wenn es nicht durch den Künstler geklärt wird, dann müssen irgendwann die Sachverständigen ran und dann gibt es Gutachten und Gegengutachten und Gegengegengutachten.
Das Karl-May-Museum im sächsischen Radebeul sollte nach dem Rücktritt seines Direktors Christian Wacker grundlegend reformiert werden. Das fordert Andreas Brenne, Professor für Kunstdidaktik an der Universität Osnabrück und Mitglied der Karl-May-Gesellschaft. Hintergrund seiner Überlegungen ist die inzwischen annullierte Wahl des umstrittenen neurechten Schriftstellers Jörg Bernig zum Leiter des Kulturamtes von Radebeul. Gestriges Gedankengut beherrsche auch das Karl-May-Museum, sagte Brenne der Neuen Osnabrücker Zeitung. Unter anderem seien dort Bilder des nationalsozialistischen Malers Wilhelm Emil Eber zu sehen. Der mexikanische Künstler Manuel Felgueres ist tot. Wie das mexikanische Kulturministerium mitteilte, starb er im Alter von 91 Jahren. Der Maler und Bildhauer war einer der Hauptvertreter der abstrakten Kunst in Mexiko. Felgueres gehörte der sogenannten Generación de la Ruptura an, einer Gruppe von Avantgarde-Künstlern, die mit der traditionellen Malerei Mexikos brechen wollten.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Corona-Krise trifft die Theaterwelt hart. Besonders gefährdet sind die vielen Festivals, denn die versuchen ja gerade zu beweisen, dass sie auch im Internet überzeugen können. Hoffentlich ist das keine Falle. Je besser sie im Netz funktionieren, desto selbstverständlicher könnte künftig gefragt werden, ob man das nicht immer so machen kann. Sparsamer und umweltschonender. Die aktuellen deutschen Festivals gehen jedenfalls offensiv online. Anfang Juli finden die Theaterformen im Netz statt und gerade jetzt, noch bis zum Sonntag, kommt das Impulse-Festival, sonst in Köln, Düsseldorf und Mülheim zu Hause, aus dem virtuellen Irgendwo. Michael Lages hat sich eingeklickt.
Was für eine niedliche Warteschleifenmusik. Klingt entfernt nach digitaler Hauskatze, dieses Miau Miau. Und der Sound stammt aus der Internil-Performance »Es ist zu spät«, mit der Arne Vogelgesang neben Shishi-Pop und der netz- und telefonbasierten Version von deren Kanon-Produktion das Impulse-Festival beschließen wird am kommenden Wochenende. Bislang aber jammert's so aus den Laptop-Lautsprechern, wenn zu Hause am Schreibtisch auf die hoffentlich stabile Netzverbindung zum Festival-Server gewartet werden muss. Da hat die Kundschaft aber schon viel Arbeit hinter sich. Die Anmeldung beim Festival, das Herunterladen des nötigen Netzprogramms, die Bestätigung der Teilnahme, kurz vor Beginn dann den Erhalt eines Zugangscodes. Alles ziemlich kompliziert und nichts für Nicht-Netzaffine. Eine Produktion immerhin ist das komplette Festival über mit einfachem Klick abrufbar. Stricken, eine Videoinstallation, in der Magda Korsinski 6 junge schwarze deutsche Frauen nach familiären Verhältnissen fragt.
Ich bin aufgewachsen im Schwabenländle bei meiner Oma. Meine Oma hatte eine Tochter, die Andrea, die hat mich mit 20 Jahren geboren. Und damals war das ein riesen Tabuthema in den 80ern, ein schwarzer Mann mit meiner Mutter und Kind, das war ein riesen Theater. Und irgendwann habe ich dann da richtig gewohnt bei meiner weißen Oma. Ja, die hat mich großgezogen.
Erstaunlicherweise sind die Großmütter, oft die einzigen in der Familie mit Erinnerung an den Faschismus früher, zu Bezugspunkten für die jungen Frauen geworden. Und im Video, stets hinter hängenden, alten, womöglich gestrickten Stoffen gefilmt, beziehen die Frauen Position zum alten wie zum neuen rechten Wahn.
Das ist nicht mein Bier. Ich ziehe mir den Schuh nicht an, neben dem, dass ich in so einem krass rassistischen Land leben muss. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass irgendwie die Geschichte der schwarzen Deutschen im Nationalsozialismus nicht bekannt ist, sondern alles, was dieses Regime ausgemacht hat. Diese tatsächlich total unvorstellbaren Größenordnungen an Ermordungen, das geht nicht auf meine Kappe. Und zwar nicht, weil ich eine nachgeborene Generation bin, sondern weil ich in dem Opferraster gewesen wäre.
Starke Interviews, überzeugend montiert, aber das ist Theater jenseits aller Form von Bühne. Der Computer ist auch nur Bildschirm, nicht szenischer Raum. Bei Oliver Zahns Rechercheprojekt Lob des Vergessens Teil 2 ist das etwas anders.
Fern der Heimat, ihr als Flüchtling, in der Fremde ich umher.
Deutsche Vertriebene beschwören hier die Heimatliebe.
Wo die Teich in die Donau schlängelt, steht mein liebes Vaterhaus.
Wo die Theiß in die Donau fließt, ist heute Ungarn. Oliver Zahns Recherche erzählt von den Ungenauigkeiten der Erinnerung bis hin zu sozialen Strategien des Vergessens. Dass das Lied der Wolga-Schiffer vom Stjenka Rasin den Ton vorgibt, ist vielleicht noch einigen klar. Warum aber gerade dieses Lied so oft überschrieben wurde, das ist ein Thema der Recherche, deren Wendungen Zahn die ganze Zeit über live auf dem Bildschirm mitschreibt, die aber gegen Ende immer abgehobener argumentieren, mit der Hoffnung, alles könne sich irgendwann in weißem Rauschen auflösen. Dies ist ja generell die große Stunde all derer, die im Rauschen der Daten und Kanäle das Theater herkömmlicher Art begraben wollen. Arne Vogelgesang vom Internil-Kollektiv hat dafür immerhin eine einigermaßen überzeugende Argumentation parat.
Weil es nicht die Wahrheit sagen kann. Theater ist nicht wirklich, es tut nur so. Die Wirklichkeit heute tut aber auch so. Das ist irre. Es ist überall Theater. Und Theater macht überall Sinn, nur nicht im Theater selber, weil es den Kontakt zur Wirklichkeit verloren hat. Ich habe den Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Theater kann das Dargestelltsein der neuen Welt nicht darstellen. Es kann nur aufhören. Ich kann nur aufhören.
Uff. Aber Recht hat Vogelgesangs Figur ja schon. Mit der Analyse der latenten Hilflosigkeit alles Bemühens im Theater angesichts des Wahnsinns der Welt. Es ist zu spät, heißt die Performance. Der Performer zieht die persönliche Konsequenz und schert sich am Ende Kopf und Kinn und Backen kahl. Wie spät es wohl sein wird für die Festivals nach so viel Schmerz der Nichtbegegnung mit Künstlerinnen und Künstlern.
Michael Lages Eindrücke vom Impulse-Theaterfestival, das er diesmal nur von seinem Bildschirm aus besuchen konnte. Auch Sie können dabei sein bis kommenden Sonntag.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Kinder, der Müll und der Tod. Es sind erschütternde Bilder, die der Fotograf Hartmut Schwarzbach in einem der größten Slums in der Bucht vor dem philippinischen Manila aufgenommen hat. Etwa wie ein 13-jähriges Mädchen im Wasser eines vollkommen verdreckten Hafenbeckens steht und jede Menge Plastikmüll herausfischt. Dieses Bild ist als UNICEF-Foto des Jahres 2019 ausgezeichnet worden und jetzt mit weiteren Bildern dieser Serie im Berliner Willy-Brandt-Haus zu sehen. Hartmut Schwarzbach. Guten Abend.
Ja, hallo. Guten Tag.
UNICEF will mit der Auszeichnung auf die Lebensumstände von Kindern aufmerksam machen. Sie reisen für Bildreportagen seit 35 Jahren immer wieder auf die Philippinen. Gab es für Sie dort so eine Art Schlüsselerlebnis? Warum hat Sie das Thema Kinderarmut und Müll nicht mehr losgelassen?
Auf jeden Fall. 1984 hat mich der Spiegel für die EDSA-Revolution auf die Philippinen geschickt. Und dort hatte ich meinen ersten Kontakt mit extremer Massenarmut und bin da unter anderem auch auf diese berüchtigte Müllhalde Smoky Mountain gegangen. Alle haben davor abgeraten, ey, das ist zu gefährlich, wirst erschossen. Und dann bin ich da aber ganz früh morgens mal hingegangen, habe diese extreme Armut gesehen, wie die Leute in den Hütten lebten und die Menschen waren unglaublich freundlich. Aber es war einfach extrem schockierend zu sehen, wie Familien dort im Müll leben. Das hat mich so bewegt, dass ich da immer wieder hingefahren bin.
Offiziell ist ja Kinderarbeit auf den Philippinen verboten. Wie aber sieht die Realität aus, insbesondere jetzt in dem Slum, in dem Sie zuletzt fotografiert haben?
Insgesamt ist es so, wohl so, dass mindestens 2 Millionen Kinder auf den Philippinen arbeiten. Und es ist nicht so, dass sie, sag mal, so organisiert wie teilweise in Indien, dass sie so in Fabriken gejagt werden, sondern auf den Philippinen ist es eher so, dass die Armut der Familien so groß ist, dass die Kinder meistens helfen. Und jetzt in dem Fall ist es so, im Stadtteil Tondo, da leben 70.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist einer der größten, dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Und die meisten Familien, die sind aus den umliegenden Landesteilen emigriert, aus Gründen der Armut, um dann ein besseres Leben zu finden. Aber diese Familien leben meist von der Hand in den Mund und kommen nicht auf den grünen Zweig und dann helfen oft die Kinder mit. Und da ist Tondo quasi die Müllhalde der Stadt ist, sammeln sie dann Flaschen oder Plastik und verkaufen das für ein paar Peso.
Sie zeigen uns ja im Grunde gleich 3 Katastrophen, also die unglaubliche Armut, die Kinderarbeit und diese Flut an Müll im Meer. Schon 7- oder 10-Jährige schwimmen in diesem verdreckten Wasser oder paddeln so einfach auf einem Bambusast. Das muss ja unglaublich gefährlich sein.
Also einmal ist es ja eh schon wahnsinnig gefährlich, dort zu leben, weil es wimmelt von Krankheiten. Es gibt Dengue und Leptospirose, eine Krankheit, die von Ratten übertragen wird. Das Schmutzwasser ist natürlich auch wahnsinnig gefährlich für die Kinder.
Sie sind ja zum Teil sehr nah dran an dem Geschehen, selbst auf dem Wasser. Wie haben Sie sich den Kindern genähert?
Also einmal ist es so, dass ich dort seit 20 Jahren fotografiere. Also ich kenne diese Familien seit 20 Jahren. Ich habe im Jahr 2000 schon mal dort eine Reportage fotografiert. Damals war das für den Stern und da gab es eine Spendenaktion. Da haben Leser Geld gespendet. Ich habe damals schon einen Preis gewonnen und auch Geld gespendet von meinem Preisgeld. Und dann ist dort eine Hilfsaktion gestartet worden über katholische Priester, die quasi 5 Familien Schulstipendien gegeben haben. Also die heute Anfang 20 sind, sind quasi die Schulstipendiaten von mir. Das heißt, ich kann da im Prinzip ein- und ausgehen.
Das Sie spenden alles für Schulstipendien?
Ja, also ich habe das immer versucht zu verbinden, soweit es mir wirtschaftlich möglich ist. Also jetzt bei Benny mache ich das auch. Wir schicken ihr dann jeden Monat einen Betrag, sodass sie zur Schule gehen kann. Ja. Also ich versuche das zu verbinden, aber ich bin natürlich nicht so professionell organisiert wie Hilfsorganisationen. Also ich arbeite ja für das katholische Hilfswerk Missio. Oder Plan International hat ja auch diese Kinderpatenschaften. Aber die können natürlich auch nicht überall sein.
Und wie haben Sie sich ganz konkret fürs Fotografieren genähert? Also auf dem Schlauchboot?
Ja, da ich da schon so oft war und ähnlich fotografiert habe schon öfter mal, also Kinder beim Müll sammeln, war mir klar, dass ich irgendwie mal eine besondere Perspektive haben muss und habe mir dann ein Boot gemietet. Ich habe einen langjährigen Freund und Guide. Und wir sind in den Fischereihafen gefahren, der in der Nachbarschaft ist, und haben uns ein sogenanntes Bankerboot gemietet, ein Auslegerboot. Und sind dann mit einem Fischer quasi da von der Seeseite rangefahren an diesen Slum. Und dann haben wir quasi aus der Wasserseite haben wir diese Bilder gemacht und konnten dann auch besonders nah rangehen. Es war auch so, dass in dem Moment gerade eine ganze Menge Müll da war. Also es richtet sich nach der Tide, ne? Ob jetzt Ebbe, Flut ist, wie die Strömung ist, dann ist da besonders viel, ja.
Ich hatte ein ganz merkwürdiges Gefühl beim Betrachten dieser Bilder, weil manche Kinder so gucken, ja, fast so, als fänden sie das toll, jetzt fotografiert zu werden.
Ja, das kann schon sein, dass die das kommuniziert haben, dass da, sag ich mal, der Fotograf ist, der hier schon lange und immer kommt. Und ich habe mal andere Kinder gefragt, ey, wie war das denn für euch, als ich damals euch fotografiert habe? Dann haben die Kinder gesagt, ach, das war eher so ein Spiel für uns.
Ja, so wirkt das
also
auch.
So, ne? War eigentlich so ein Spiel für uns. Ne?
Ja. Häufig sieht man die Kinder im Vordergrund, aber auch gleichzeitig sehr viel eben drumherum. Also das Chaos dieser Slums, den Hafen im Hintergrund, die Massen von Müll im Meer. Beinahe alles ist scharf in diesen Bildern. Was ist Ihnen besonders wichtig am Aufbau der Fotos?
Nah dran zu sein natürlich, eine besondere Perspektive zu haben. Aber die Würde der Kinder ist mir auch wichtig. Was diese Bilder ausmacht, ist die Nähe durch Vertrautheit, die ich da auch habe, dass ich mich da auch sehr sicher gefühlt habe. In den Slums ist es ja auch teilweise gefährlich, dass ich die Leute einfach lange kenne, sonst hätte ich das so nicht umsetzen können. Ja.
Sie haben die Familie des Mädchens, das auf dem Foto ist, für das Sie den Preis gewonnen haben, auch noch mal kurz vor der Preisverleihung besucht. Wie war dieses Wiedersehen und ihr dann zu vermitteln, dass das jetzt um die Welt geht?
Ja, ich hatte im Jahr 2007 ja schon mal bei UNICEF den dritten Preis gewonnen, mit Porträts von Kindern, auch aus von den Philippinen. Von daher wusste ich, was da auf mich zukommt und welche Resonanz das haben wird. Und die Bilder landen ja heute im Internet und jede deutsche Webseite veröffentlicht das Bild. Von daher war mir wichtig, dass ich die Geschichte des Mädchens kenne und auch nochmal mit der Mutter spreche. Dann bin ich im Dezember nochmal hingefahren und habe die gesucht. Und die lebten aber nicht mehr in dem Slum. Die Mutter ist mit ihren drei Kindern nach Bataan, das ist so eine Provinz, 5 Stunden von Manila aus gezogen. Und dann bin ich da mit meinem Guide hingefahren und wir haben sie besucht und die Lebenssituation nochmal dokumentiert.
Hat sie sich verbessert?
Auf jeden Fall sah sie viel gesünder aus. Also sie hat gesagt, ja, es ist sehr schön hier auf dem Land und so, es ist alles schön grün und so. Und mir geht es auch besser, ich bin hier nicht mehr so viel krank, aber ich langweile mich hier. Ne? Sie ist halt in dem Slum geboren und da hat sie ihre Freunde und Freundinnen und so absurd das auch klingen mag, so ein Slum, wenn die Leute da geboren sind, auch irgendwie ihre Heimat. Also die fühlen sich da auch teilweise zu Hause. Das mag absurd klingen für uns, aber es ist so.
Überleben im Müll. Die Fotos von Hartmut Schwarzbach sind ab Freitag im Berliner Willy-Brandt-Haus zu sehen. Eines davon ist das UNICEF-Foto des Jahres 2019. Herr Schwarzbach, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ja. Ich danke Ihnen auch. Ja.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor einem guten Jahr ist der große Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ausgebrochen. Die Flammen ließen ein mehr als 200 Tonnen schweres Gerüst über der Kathedrale zusammenschmelzen. Heute wurde damit begonnen, dieses Gerüst abzutragen. Eine gefährliche Rettungsaktion, über die Marcel Wagner berichtet.
Touristen gibt es in den sonst so überfüllten Gassen rund um die Kathedrale von Notre-Dame in Paris wegen der Corona-Krise im Moment keine. Doch die Nachricht vom Abbau des beim Brand so schwer beschädigten Baugerüstes hat heute immerhin einige Schaulustige angezogen. Wir wohnen in der Vorstadt und hatten in Paris etwas zu erledigen. Da haben wir davon im Radio gehört und waren neugierig. Erzählt etwa Pierre, sichtlich zufrieden mit dem kleinen Abstecher. Wir haben gesehen, wie die Arbeiter mit dem Kran raufgefahren sind. Da oben demontieren sie jetzt Stück für Stück die Teile und bringen sie in Container nach unten. Wirklich gut erkennen lässt sich das Ganze nicht. Schließlich finden die Arbeiten in rund 40 Metern Höhe statt. Trotzdem schießt sie da, Pierres Frau, ein paar Erinnerungsfotos. Wir hoffen so sehr, dass es in einigen Jahren wieder aussieht wie vorher. Das geht natürlich nicht sofort, meint die Rentnerin. Allein für die Demontage des Gerüsts haben die Fachleute etwa 4 Monate eingeplant. Rund 40.000 Einzelteile, vor allem Stahlrohre, viele davon beim Brand verbogen oder verschmolzen, hängen wie ein gewaltiger, 200 Tonnen schwerer Metallknoten über dem Kirchengewölbe. Das ist ein bisschen wie eine Operation am offenen Herzen. Und trotzdem sind wir froh, dass es endlich losgeht, freute sich Christophe Rousselot, Generalbevollmächtigter der Stiftung Notre-Dame, die sich mit um den Wiederaufbau der Kathedrale kümmert, am Morgen im Fernsehsender BFM. Bis jetzt gab es dabei viele Rückschläge. Zunächst hatte den Arbeitern das viele Blei zu schaffen gemacht, das beim Einsturz des Spitzturmes freigesetzt worden war. Dann warfen starke Regenfälle und Stürme, zuletzt die Corona-Krise, die Baustelle zurück. Das beim Brand zusammengeschmolzene Baugerüst drohte dabei beständig einzustürzen und Teile der Kathedrale mitzureißen. Wenn dieses Spinnennetz beseitigt ist, werden wir alle erleichtert sein und sagen können, dass die Kathedrale jetzt wirklich gerettet ist, glaubt Christophe Rousselot. Wie bei einem gewaltigen Mikado-Spiel müssen die Arbeiter in den kommenden Wochen an Seilen hängend Teil für Teil aus dem Gerüst schneiden, ohne dabei das Gleichgewicht zu stören. Ist das gelungen, kann nach all dem Abbau endlich der Wiederaufbau eingeläutet werden, hofft Celia Vero, die Generaldirektorin der Nationalen Stiftung für Denkmalschutz. Die nächste Etappe wird sein, die Diagnose über den Zustand der Kathedrale abzuschließen, dann den detaillierten Wiederaufbauplan zu erstellen, auch was das Budget und die Materialien angeht, die wir verwenden wollen, und dann diesen Wiederaufbau auch zu beginnen. Das wird aber kaum vor 2021 der Fall sein. Ob dieser Wiederaufbau detailgetreu oder mit modernen Elementen durchgeführt werden soll, ist also immer noch nicht entschieden. Präsident Emmanuel Macron hatte sich offen gezeigt, dem rund 90 Meter hohen Spitzturm ein etwas zeitgenössischeres Ansehen zu verpassen. Sollten die Abbauarbeiten des Gerüsts nun wie geplant voranschreiten, müssten solche Entscheidungen bald getroffen werden. Dennoch gilt das Wort des Präsidenten aus der Brandnacht, dass der Wiederaufbau in 5 Jahren geschafft sein soll. Nicht einmal 4 sind davon jetzt noch übrig.
Aber nun muss erstmal das geschmolzene Stahlgerüst vom Dach der Notre Dame entfernt werden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die zarte, stille Zeit des ersten Corona-Schocks ist vorbei, lesen wir in der Tageszeitung Taz. Man geht seit Corona überhaupt viel freier durch die Straßen, freut sich Christiane Rösinger. Der gesenkte Blick der Spaziergängerin ist ja eine nötige, wenn auch unzureichende Strategie, um die ständigen Bewusstseinsschocks in touristifizierten Gegenden zu vermeiden. Doch nun sieht man sich mit neuen, frischen Corona-Augen in den ausgestorbenen Straßen um und denkt sich recht ungewöhnliche Worte aus. Touristifiziert kannten wir noch nicht. Wir haben in den vergangenen Wochen eine neue Praxis von Lernen kennengelernt, steht denn auch passend in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es wäre jammerschade, wenn wir das einfach wieder vergäßen, meint Ada Pellert im Interview. Wir stecken mitten in einer Kulturrevolution des Lernens, schwärmt die Rektorin der Fernuniversität Hagen und schwört auf den Crashkurs in digitaler Weiterbildung, den wohl weniger die junge Schülergeneration und sehr viel mehr die alte Lehrerschaft zu bestehen hatte. Aus den Berichten von Lehrenden aus der Corona-Krise wissen wir, sie sehen in digitalen Kanälen oder Produkten oft viel genauer, was ihre Schützlinge drauf haben, als wenn der einzelne Lerner in einer Klasse mit 30 Schülern verschwimmt. In einem Einzelvideogespräch kann sich ein Lehrer zum Beispiel viel mehr Zeit für einen Schüler nehmen, als wenn er auf dem Schulflur schnell ein paar Hinweise gibt. Wir freuen uns auf die Digitalschulifizierung. Wir lieben das Abenteuer, aber fürchten die Gefahr, ruft uns da schon wieder passend die Neue Zürcher Zeitung zu. Aus dem Alltag ist die Gefährdung des Daseins, wenn nicht weitgehend verschwunden, dann doch wirksam aus dem Bewusstsein verdrängt, beschreibt Roman Bucheli das bequeme Dasein in unseren europäischen Wohlstandsländern. Doch dann kam eben Corona. Das Virus hat unser Leben plötzlich wieder gefährlich gemacht. Selten vielleicht war uns die Gefährdung des Daseins so unmittelbar bewusst wie in den vergangenen Monaten. Und dies umso mehr, als die Bedrohung ganz unsichtbar blieb. Und da Roman Bucheli der Literaturredakteur der Neuen Zürcher ist, dürfen wir auf die entsprechenden Erwähnungen der großen Schriftsteller mit ihren Ängsten vertrauen. Und wer wäre da besser geeignet als unser guter alter Goethe, der einst, 1792 war es, bei der berühmten Kanonade von Valmy dabei war, als französische Revolutionstruppen den preußischen Soldaten zeigten, was Revolutionäre so drauf haben. Johann Wolfgang war dort vielleicht der erste Embedded Journalist und soll, so Roman Bucheli, damals für den Fall der glücklichen Rettung aus der Gefahr gelobt haben, sich über Missbehagen und Langeweile im deutschen Theater nie wieder beklagen zu wollen. Selbstredend hielt er sich nicht ans Gelübde und hinterließ dafür einen seiner vielen wunderbaren Sprüche. Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Schöne Sätze gibt es aber auch in unseren Zeiten. Ich finde das Grundgesetz durchgehend super, meint der deutsch-marokkanische Komiker, Kabarettist und Fernsehmoderator Abdel Karim. Wenn ich mich aber nur für eine Stelle entscheiden müsste, dann Artikel 1 Absatz 1 Satz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt er im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Wenn man versucht, diesen Gedanken im Hinterkopf zu behalten, macht man automatisch vieles richtig. Nein, fast alles.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Nancy Sinatras 80. Geburtstag neigt sich dem Ende, wie auch unser Fazit. Einmal lassen wir sie noch singen. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.